Herzlich willkommen bei Teil 2 hinter dem Charakterbogen mit Norbert. Ja, es geht weiter. Viel Spaß.
Ah, ein neuer Gast in dieser Taverne zum hinteren Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Norbert, ganz ja. Kurz. Erzähl mal eben ganz kurz und knackig deine drei liebsten Rollenspiele, die du bisher gespielt hast oder geleitet hast.
Mhm. Ja, gespielt, geleitet, könnten unterschiedliche herauskommen. Es gibt sogar Spiele, die ich beim Lesen ganz toll fand. Und dann haben die am Tisch gar nicht so funktioniert. Ich versuche mal zusammenzufassen. Drei meintest du. Also
du kannst auch gerne drei aus der Spielersicht und drei aus der Spielleitung. Ja.
Was war denn so richtig, richtig toll? Ein Spiel von Spectrum Games, das ich jetzt schon länger nicht mehr verwendet habe. Okay, also da bin ich auch so ein bisschen Co-Autor, aber den Hauptteil hat jemand anderes gemacht, ja. Dann ist es nicht zu viel Eigenlob. Ist ein Spiel von Spectrum Games, das heißt Capes, Cowls and Villains Foul. Das war ein Projekt von uns vor über 10 Jahren. Da spielt man auch Comic-Helden, praktisch in einem Comic-Abenteuer. Und die Spieler sollen praktisch alles können, was sozusagen jetzt der Autor oder der Redakteur in einem Comic machen kann. Ja? Also wenn der Redakteur sagt, so, wir brauchen jetzt in der Ausgabe mehr Aliens oder eine UFO-Szene, dann kannst du das herbeiführen. Oder dass man sagt, also nach den Würfeln hätte ich jetzt eigentlich einen Misserfolg oder so ein dummes Missgeschick, aber dem tollen Titelhelden von der Serie wäre jetzt natürlich an der Stelle nicht dieses Missgeschick passiert. Mhm. Dann kann man das nochmal switchen, ja, oder ausbessern. Ja. Also man kann manche Würfelergebnisse nochmal machen oder ungeschehen machen. Oder man kann praktisch den Comic weiterzeichnen. Man kann dann sagen, es wäre doch cool, wenn es da jetzt noch eine Notausstiegsluke gibt am Ende des Gangs. Ja. Und der Spielleiter hat das gar nicht vorgesehen. Ja, der hat gesagt, da ist der Gang zu Ende. Und er sagt so, nein, wir zeichnen jetzt den Comic weiter. Und auf dem nächsten Panel, da schauen die Helden da hin und dann sieht man, da ist jetzt eine Tür reingezeichnet. Ja. Und dann kann man praktisch mit seinen Punkten bewirken, dass jetzt da diese Tür ist, wenn man die braucht. Ja, ja. Das habe ich auch viel auf Cons geleitet, weil es zu Hause keiner spielen wollte. richtig cool ist auch ein Anime-System, das heißt OVA, Open Versatile Anime. Das ist so ein kleines Taschenbuch, hat so ein bisschen das Konzept von GURPS, also praktisch so eine Universal-Regelmaschine, aber alles mit Anime-Klischees. Relativ kurz und knapp. Wird mit ein paar W6 gespielt. Und dann mag ich auch sehr gern Barbarians of Lemuria. Großer Favorit von mir, hätte ich jetzt fast vergessen. Barbarians of Lemuria ist eine wilde, raue Barbarenwelt, was ja ein bisschen den Bogen schlägt, der zu meinem Konzept damals von Tydan, ja, wo so Steinzeit-Muskelmänner da erschienen werden. Mhm. Es ist eine tolle Sache. Also ist jetzt auch gerade wieder neu aufgelegt worden bei Ludosferik. Es ist ein tolles System und für mich ein bisschen die Ausnahme, weil du da praktisch die Grundregeln und die Welt hast in einem Band. Hm. Und es ist schön zusammengebaut. Ja. Man kann diese offizielle Welt auch weglassen. Das ist kein großes Problem. Das kann ein erfahrener Spieler da sicherlich so machen. Aber es ist sehr schön austariert zwischen Regelteil und Weltteil. Das ist klasse. Das ist so praktisch Conan der Barbar, aber noch klischeehafter, ja, noch wilder, mit ein bisschen Science-Fiction-Zeug drin.
Okay.
Also, ja. Also es kann sein, dass du so alte Ruinen findest, da sind Maschinen drin, die sich keiner mehr erklären kann und man weiß nicht mehr, wer die gebaut hat und die machen irgendwas Seltsames.
Ja.
Ja.
Klingt auch sehr spannend.
Ja. Genau. Und ich habe einige weitere Favoriten, aber ich habe so ein paar Lesefavoriten, wo ich einfach das Buch toll finde. Und ich habe es noch nicht am Spieltisch ausprobiert.
Mhm.
Dann gibt es die Sachen, an denen ich selber mitgearbeitet habe und es gibt die Sachen, die ich übersetzt habe. So mal im Großen und Ganzen.
Gibt einiges, ne? Also da, ja. Ich merke schon, da ist einiges los bei dir. Und es ist wirklich sehr interessant. Gibt auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall dich gerne nochmal zu Gast haben, um einfach noch mehr von dir zu erfahren. Soll aber nicht heißen, dass wir jetzt Ende machen. Du hast ja jetzt so ein paar Systeme genannt, wie du gerne gespielt hast oder auch geleitet hast. Gibt es in der Zukunft für dich noch Systeme, wo du sagst, so die möchte ich mir auf jeden Fall nochmal angucken? Oder vielleicht hast du sie dir ja schon angeguckt und möchtest die gerne mal leiten oder spielen?
Ja, doch, sicherlich. Also eines, das ich auf jeden Fall mal spielen möchte oder leiten, wahrscheinlich eher spielen, das heißt Black Hack. Das ist eine Variante von alten D&D-Regeln, also so D&D auf dem Stand gerade so früher 80er Jahre, würde ich sagen.
Mhm.
Und basiert so im Großen und Ganzen auf D&D, hat auch diese 6 Attribute und Trefferpunkte wie D&D, aber es ist ganz stark vereinfacht und heruntergebrochen so auf das Wichtigste. Das hat ein Engländer geschrieben, soweit ich weiß, der heißt mit Nachnamen Black, ja, David Black, und deswegen ist es eben The Black Hack. Und das ist auch in einer schwarzen Box erschienen. Ja. Das Buch ist komplett schwarz.
Ja, ich sehe es gerade, ja.
Ja. Da ist, glaube ich, so eine Hand drauf oder eine Faust.
Also, es gibt ein Classic Monsters zum Beispiel, das sind einfach nur so eine Kralle, die quasi von innen heraus das Buch öffnet. Schwarzes Booklet quasi und mit weißen. Es ist ein Lupus da drauf, ein Zauberstab.
Es ist schwarz-weiß mit schwarz-weiß-Illustrationen, also Tuschzeichnungen. Genau. Gehört
sehr interessant aus.
Gehört irgendwo der OSR Retro D&D-Ecke an. Mhm. Das würde ich echt gerne mal machen. Das ist halt einfach so praktisch geradliniges, so ganz, ganz jugendliches, dummes Dungeon-Crawling. Ja, man kann auch schnell irgendwie kaputt gehen, ja, in der Falle. Ja, oder man sieht dann auch an den Monster-Stats, also die Monster machen immer gleich viel Schaden. Ja.
Mhm.
Ach, da gibt es einfach dann Monster, die so stark sind, wenn die einmal zuschlagen, ist halt der Charakter weg. Ja. Oder ist da ganz, ganz geringe Chance, dann noch so einen Überlebenswurf zu machen. Moment. So, da war noch ein Alarm auf meiner Uhr und so. Ich hoffe, den hat man nicht rausgehört.
Nee, hab ich nicht gehört.
Ja, Black Hack ist cool. Dann gibt es noch eine Weiterentwicklung davon, die heißt The Black Sword Hack. Das ist aber ein eigenes Buch. Also es verwendet praktisch diese Black-Hack-Regeln nochmal modifiziert. Und es soll so das Flair einfangen von Michael Moorcock, der ewige Held, Elric Stormbringer, diese Sachen. Auch auf jeden Fall tolles Buch. Dann hat mir jemand gesagt, ich sollte mal das DCC mitspielen, Dungeon Crawl Classics. Da ist auch vieles drin, was ich witzig finde. Ich finde auch einfach das Buch sehr charmant und die Illustrationen. Und dann unbedingt mal wieder RuneQuest. Ich habe ja vorhin von ElfQuest erzählt, ja, was mein erstes Regelbuch war. Und da war es so, also diese Comic-Serie, die heißt im Original auch schon immer ElfQuest. Aber ElfQuest, das Rollenspiel, hat die abgewandelten Regeln von RuneQuest. Und das wurde dann später so im Lauf der 90er Jahre auch ein großer Favorit von mir. Also wenn ich dann so quasi meine normale Fantasy-Welt spielen wollte, dann habe ich das mit RuneQuest gemacht. Und das habe ich dann ja begleitet, also durch Höhen und Tiefen und durch mehrere Editionen. Und im Moment läuft ein Playtesting für eine neue Kurzfassung von RuneQuest. Und für die habe ich mich auch schon gemeldet. Da bin ich aber unter Verschwiegenheitserklärung. Ich kann nur sagen, dass es die gibt, dass die existiert. Mhm.
Sehr spannend.
Du kannst ja RuneQuest normal erwerben im Moment. Also es erscheint ja bei Chaosium, beim Mutterverlag. Und die jetzige Edition, die heißt RuneQuest Roleplaying in Glorantha. Den Erfinder der Welt Glorantha habe ich noch kennenlernen dürfen im Jahr 2000. Lebt inzwischen auch nicht mehr. Er ist 2018 verstorben. Greg Stafford, ganz toller Typ, der sich seine eigene Mythologie ausgedacht hat. Ja, also der hat fast so viel erfunden wie Tolkien. Ja, vielleicht mehr. Also der hat sich seinen eigenen Götterhimmel ausgedacht und dann praktisch wieder die Verknüpfungen unter den Göttern. Ja, da gibt es auch nicht nur 12 Götter wie in Aventurien, sondern da hast du mehrere hundert Götter.
Und wahnsinnig.
Untergottheiten, ja, und praktisch jedes Land und jeder Stamm hat dann vielleicht schon wieder eine spezielle Gottheit oder eine Gottheit, die dort ein bisschen anders verehrt wird. Das ist aber nicht schlecht. Also es hat relativ viel Lore, kann man sagen, ganz, ganz viel Hintergrundgeschichte. Mhm. Ist für mich also auch auf jeden Fall unter den komplizierteren Rollenspielen, dauert die Charaktererschaffung schon eine gewisse Zeit. Aber ich würde es durchaus gerne mal wieder mitspielen oder wenn jemand sagt, so, wir machen jetzt mal eine kleine Kampagne RuneQuest oder eine Variante davon, dann sicherlich. Und es erscheinen ja auch immer weiter Rollenspiele. Ja? Das ist ja generell jetzt die Zeit und so. Es werden ja ständig Spiele produziert. Ja. Und es sind immer wieder Spiele auf Kickstarter. Also sind einige Sachen.
Nicht nur entwickelt, sondern auch sehr viel übersetzt ins Deutsche, ne? Das kommt dann ja auch noch dazu.
Ja. Es werden wieder Sachen übersetzt, ja immerzu. Ja.
Also ich bin ja auch auf einigen Discord-Channels unterwegs von Verlägen und so weiter und so fort. Und da siehst du es ja auch immer wieder, dass die immer wieder an irgendwelchen Projekten gerade arbeiten, ob es übersetzt wird oder ob es schon im Druck ist und so weiter und so fort. Also ich bin da auch sehr nah dran bei den meisten, oder bei den meisten nicht, bei vielen kleineren Verlägen aber. Und das ist aber sehr... überschaubar noch, wo ich da überall bin. Aber man merkt einfach, dass auch viel übersetzt wird und weil auch im Amerikanischen oder im Englischen an sich gibt es halt auch fantastische Rollenspiele, ne? Also
es ist ja, einfach ja. so. Ja. Und in letzter Zeit sind ja einige über Schweden gekommen.
Ja, genau, da kommen ja,
ich glaube, schwedische Spiele, die dann auch auf Englisch erscheinen, also auch in Schweden schon auf Englisch. Mhm. Ja, das hat mir ein Spieler aus meiner jetzigen Runde erzählt, der mag also sehr gern die Sachen von Free League. Das ist jetzt ein Verlag, mit dem ich noch nicht viel zu tun hatte. Und manche Sachen kommen ja auch aus Frankreich, manche aus Spanien. Ich habe irgendwo noch ein spanisches Spiel. Ich habe mindestens ein italienisches Spiel und ich habe eins aus Neuseeland. Also englischsprachige Welt ist da immer noch relativ einfach. Die haben da alle diese Sprache. Aber es ist eigentlich nur ein Bruchteil, der übersetzt wird. Und es dauert einfach seine Zeit. Also ich bin auch immer wieder gefragt worden, gibt es denn dieses Spiel XYZ auf Deutsch? Das ist also so die typische Antwort, wenn ich was auf Facebook poste oder wenn ich mal was erwähne oder so mitbringe zum Spielerstammtisch, dann kommt immer die Frage, ja, ist ja Englisch. So, wann kommt denn das auf Deutsch? Mhm. Dann sage ich, ja, weiß ich nicht, wenn es jemand lizenziert.
Ja, das ist...
Wenn die Nachfrage ist.
Ist ein langer Prozess sowas, ne? Mhm. Also... Man kann es, glaube ich, auch in einer der ersten Folgen hören mit Melanie von Storypunk. Da hängt schon richtig viel Weg hinter und richtig viel Arbeit, ne? Sowas zu lizenzieren und dafür die Lizenzen kriegen und. Ne? Also es ist schon eine Menge Arbeit. Und ich habe es jetzt gerade, weil du es erwähntest, aus Schweden kommend, in dem Video, wo von der BavariaCon Dragonbane kommt ja auch aus Schweden und ist jetzt auf Englisch erschienen und soll jetzt, glaube ich, oder ist auf dem Weg, dass es ins Deutsche übersetzt wird. Mhm. Ja, also da ist auch, es ist super viel los, was das angeht, an Systeme und ja, der große Stein ist einfach richtig am Rollen und das ist einfach auch total schön. Ne?
Aha, also, ja. Und mein Eindruck war jetzt auch, also summa summarum, vor etwa 10 Jahren oder noch mehr vor 15 Jahren, wenn ich zu den Spielecons gefahren bin, gab es immer so die paar großen, offensichtlichen Favoriten, ja, also die so große Magnete da schon und die meisten Leute angezogen und du wusstest, du hast immer die Ecke mit dem schwarzen Auge, DSA, du hast etliche Leute Shadowrun und Call of Cthulhu und Dungeons and Dragons. Und das hat sich in den letzten Jahren nochmal ganz stark gewandelt, weil jetzt kann ich auf Spielecons erscheinen und du siehst Dragonbane, du siehst diese Powered by the Apocalypse Spiele, du siehst zum Teil Eigenkreationen, also wirklich zu Hause von Einzelpersonen gemachte Spiele, die keinen Verlag haben. Ja? Mhm. Und du siehst relativ viel Retro, ja, also es gibt Leute, die spielen jetzt wieder das alte DSA 1, ja, habe ich auch mal gesehen.
Back to the roots.
Ja, die haben gesagt, das kann man viel flotter spielen als DSA 4 oder 5.
Ja.
Die haben dann wieder DSA 1 Runden gegründet. Ich habe es jetzt gar nicht so im Überblick, aber du siehst also ein großes Sammelsurium von Namen und Verlagen. Ja. Und ich trage dazu ja bei, weil ich komme zu fast jeder Con wieder mit einem anderen Spiel.
Mhm.
Oder zumindest, wenn wieder ein Jahr ins Land gegangen ist, ja, dann habe ich wieder einen neuen Favoriten.
Mhm.
Ja.
Ja, aktuell hast du ja einen Favoriten, glaube ich jetzt einfach mal, oder nehme ich jetzt einfach mal an, weil ich es ja auch bei dir schon selber gespielt habe. Mhm. PS RPG. Genau. Ja. Kannst du uns dazu was erzählen?
Mhm. Okay, das TSRPG ist nicht meine Kreation, aber ich habe es jetzt so seit 2 Jahren mit begleitet und auf Deutsch übersetzt. Kurz gesagt, also die Abkürzung steht für Travel-Sized Role-Playing Game. Das ist ja von der Grundbedeutung her, also so wie es praktisch Travel-Sized Produkte gibt, so fürs Handgepäck. Das kann man immer so schwer auf Deutsch sagen, aber halt so kleine Versionen, so Reiseset-Versionen, ja. Wenn ich zum Beispiel.
Was man so kennt.
Ja, wenn ich nicht, genau. Ja. Und wenn ich kurz vor einer Reise bin, dann gibt es ja diese kleinen Shampoo-Flaschen, ja, fürs Gepäck. Mhm. Ja. Und die kleinen Duschgels und die kleine Zahnpastatube, ja. Und das ist praktisch auf Englisch travel-sized. Und das ist eine Erfindung von einer Autorin, die heißt Brenda Cass. Und die hat das praktisch mal in so einer Teamdiskussion von Skirmisher Publishing, ich weiß nicht, ob sie es da gleich erfunden hat, aber da haben sie gebrainstormt. Ja, die haben Brainstorming gemacht, also in einer Redaktionskonferenz. Wie könnte man denn ein Rollenspiel rausbringen, das so einfach ist, dass man das auf Reisen spielen kann?
Mhm.
Zwar also quasi auf Reisen, auch wenn du im Bus sitzt oder in einem Zug, ja, längeren Zugreise, ohne jetzt was Großes auspacken zu müssen. Oder du könntest es noch im Flugzeug spielen oder am Flughafen, im Wartesaal. Oder im Hotelfoyer oder an einer Bushaltestelle oder
überall
auf Reisen ist, ja, auf genau. Einem fahrenden Schiff, ja.
Ja, ja.
Und in einem Keller ohne Strom. Und dabei die Idee, also wie können wir das so machen, dass es wirklich funzt, dass es passt und immer noch ein Rollenspiel ist. Und es gab ja schon so Experimente mit einem Rollenspiel auf ein paar Seiten, also so A5-Format oder so.
Mhm.
Auch so Postkartenformat gab es schon. Aber dann brauchte man immer noch Würfel oder irgendwelche Gimmicks und Kenntnisse oder also man brauchte mindestens Spielchips oder ein paar Würfel. Und dann habe ich gesagt, wie können wir es noch einfacher machen? Also nochmal, also alles rausschmeißen, was ein Rollenspiel so behäbig macht und schwer zugänglich. Und auch die Würfel weglassen, wenn man jetzt keine Würfel dabei hat. Die Würfel sind zu Hause und jetzt bin ich aber auf Reisen und ich habe jetzt keine Würfel. Und dann sagen natürlich manche Leute, ja, aber du hast ja auf dem Smartphone so Würfelsimulator oder eine Würfel-App und so. Und dann sagt, ja, stell dir vor, du hast auch kein Smartphone. Ja, Smartphone geht jetzt nicht. Ja. Oder du hast keinen Strom oder so. Ja. Und da kam eben die Idee, wie kann man das also so auf die absoluten Grundbestandteile herunterbrechen, aber trotzdem interessant machen. Und da hatte Brenda Cass dann den Einfall, dass man Zahlen nicht würfelt, sondern praktisch erraten kann auf einem also Zahlenstrahl. Das ist auch in einer früheren Folge schon selber erklärt. Also du hast
einen
Zahlenspielraum. Ja. Du hast praktisch ganze Zahlen, also von 1 bis 10, von 1 bis 20. Das ist der Spielraum. Und eine Zahl da drin ist praktisch die richtige. Das ist dann der Treffer, der Erfolg. Und um jetzt auszudrücken, dass man eine höhere Chance hat als 1 von 10 oder 1 von 15, 1 von 20 und so weiter, hat man eben noch die Fähigkeit, also das Attribut. Und wenn das zum Beispiel auf 3 ist, ja, dann kann ich zu meiner geratenen Zahl 3 addieren oder ich kann 3 davon abziehen.
Mhm.
Und habe also in beide Richtungen die die Möglichkeit, also weitere Zahlen in diesem Bereich abzudecken. Das ist nicht viel anders, als wenn ich jetzt sage, die Würfelergebnisse von der einen bis zur anderen Zahl, das sind die Erfolge, ja, oder das ist geschafft. Ja. Aber eben ohne einen physischen Würfel zu haben.
Genau.
Und da haben wir uns dann entschieden, oder die haben sich entschieden, zwei Attribute zu nehmen, physical und mental. Ich habe die dann körperliches und geistiges genannt. Mhm. Also praktisch das geistige Attribut, ja, wo alle geistigen Fähigkeiten schon abgedeckt sind. Und dann hat man ein Merkmal und einen Ausrüstungsgegenstand. Und mehr brauche ich auch nicht für einen Spielercharakter. Also das passt auf ein ganz kleines Kärtchen.
Ja.
Oder auf so eine Visitenkarte würde es passen.
Ja, genau. Ja. Diesen obligatorischen Einkaufszettel quasi.
Ja, ein Einkaufszettel, ja. Oder so Büro-Notizzettel. Ja,
ja genau, den meine ich.
Ja. Ja. Und wenn man es eine Weile gespielt hat, ja, und weiß, was der Charakter kann, dann kann man sich sogar auswendig merken.
Ja. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Und
ja, und das Schöne ist, dass das, also Skirmisher Publishing das dann herausgebracht hat, also als Ultra-Kurzregeln, aber schon mit eigenen Charakteren und mit Abenteuervorschlägen.
Mhm.
Da haben sie dann so griechische Antike genommen, weil der Chef von Skirmisher, also Michael Overholer, sich da ganz gut auskannte mit der griechisch-römischen Welt und also auch diese Länder bereist hat und diese Ruinen alle gesehen hatte. Und der hatte praktisch vorher schon was entwickelt, also für D&D-ähnliche Regeln. Und das war alles diese griechisch-römische Mittelalterwelt, wo es auch die olympischen griechischen Götter gab. Und das Material war schon da und dann haben die was veröffentlicht mit diesen ganz kurzen TSRPG-Regeln. Dabei ist es dann nicht geblieben, sondern es sind dann noch weitere Sachen erschienen, so alle als kurze PDFs. Zum Beispiel gibt's ein Abenteuer, wo die Leute auf so einer Feuer- und Lava-Ebene festhängen, wo sie irgendwie hinteleportiert wurden und müssen wieder den Ausgang finden von dieser Lava-Welt. Also die können nur ein paar Inseln betreten und um sie herum ist Lava.
Mhm.
Das war so das erste Fantasy-Abenteuer. Dann gibt es aber zum Beispiel auch ein Cthulhuides Detektiv-Abenteuer. Ui, und dann gibt es ein Shakespeare-Abenteuer. Da bist du praktisch in der Handlung von Ein Sommernachtraum von William Shakespeare und spielst die vier kleinen Feen, die Titania helfen.
Mhm.
Da kann man dann zum Beispiel Shakespeare-Zitate als Bonus verwenden. Steht da drin.
Cool. Also man muss auch dazu sagen, den Bonus, den kannst du auch auf den Wert addieren oder subtrahieren, also abziehen,
ja.
Um dieses Spektrum zu vergrößern. Ne? Also,
Spektrum zu vergrößern, ja.
Genau. Und
was wir auch in unserer Runde auf der BavariaCon nicht hatten, das ist einfach nicht vorgekommen. Wenn du zum Beispiel so am Ende des Zahlenbereichs geraten hast, ja, dann hättest du ja eigentlich eine geringere Chance, ja.
Mhm.
Aber das ist dann nicht so, weil man kann es dann rundherum zählen, ja. Also der Zahlenbereich ist kreisförmig, der ist nicht linear, der ist kreisförmig. Mhm. Das heißt, wenn du sagst, ich rate von, ich brauche mal ein handliches Beispiel, also von 1 bis 20 rätst du jetzt die 18 und es wäre jetzt aber die 2, ja, dann kannst du sagen, ich habe plus 4, dann habe ich 19, 20, 1, 2. Ja, weil nach der 20 bin ich wieder bei der 1 und kommt bei der 2 raus. Ja?
Ach so, ja. Ich dachte halt, gut, das hat, wie gesagt, hast du gerade erwähnt, ist es nicht vorgekommen. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass bei 20 halt Schluss ist und dann ist halt vorbei. Also ist es quasi wie bei einem Kartenspiel, ich glaube, bei Romy ist es, glaube ich, auch, dass du Bube, Dame, König, Ass 1-2 legen kannst, beispielsweise. Also das wusste ich nicht. Das ist ja interessant.
Ja. Das ist ja cool. Es ist so vorgesehen, die meisten Spielleiter machen das. Ich hatte ja zum Beispiel dann noch ein bisschen Ausrüstung da liegen. Ich hatte auch dann meine üblichen Rollenspielerwürfel da auf dem Tisch. Und wenn ich zum Beispiel dann was von 1 bis 20 gebraucht habe, ja, um es dann fair zu machen, ja, habe ich dann eben einfach mal mit dem W20 gewürfelt. Ja,
ja. Ja.
Dann hatte ich praktisch dann meinen Zufallsgenerator, ja, mein Randomizer.
Ja, aber genau.
Es gibt Situationen, da braucht man dann was von 1 bis 25 oder so. Dann hat man keinen passenden Würfel dazu. Aber ich habe mir zum Beispiel inzwischen einen W50 gekauft, nur zum Spaß, ja.
Ach cool.
Ein 50-Seiter Würfel. Ich habe auch einen 60-seitigen. Also ich habe inzwischen eigentlich alle Exotenwürfel.
Ich habe einen. Das sind ja schon wirklich exotische Würfel.
Ja, ja. Ich habe eine ganz schlimme Würfelsammlung. mit der könnte ich mehrere Leute versorgen oder Schulklassen.
Ich habe auf der BavariaCon, um da mal ganz kurz wegen den Würfeln, ich habe mittlerweile auch so viele Würfel. Da waren an dem Dorfstand, ja, so eine kleine Familie, die hatten noch nie Berührung mit Pen and Paper Rollenspiel. Ja. Und dann waren die Kids, die waren 10, 12 rum, irgendwie so. Und für das System, was sie sich halt interessiert hatten, bräuchte man oder hat man wirklich nur ein W6 gebraucht. Ne? Und dann hatte ich aber auch wirklich noch so ein Set, ich hatte mal 2 Sets gekauft mit jeweils 10 Würfeln in 2 Farben, weil wir demnächst City of Mist spielen und das passt dann farblich zum System. Und da hatte ich noch welche von über und habe dann den beiden Kids dann eben jeweils einen Würfel von denen geschenkt. Und die haben sich auch riesig gefreut darüber. Also Kleinigkeiten, ne?
Nee, und ich hatte auch schon den Gedanken, kann ich dir sagen, dass ich mal Würfel verschenke. Also ich habe definitiv zu viele. Und ich habe mir dann mal überlegt, wenn ich auf einer Con sitze und habe aber wirklich sehr junge Spieler. Ja, und die sind alle noch in der Schule und ich weiß, die haben jetzt nicht die finanziellen Möglichkeiten. Ja. Und die sollen dann irgendwas von dem Spieleabend oder von dem Nachmittag da mitnehmen, dann dürfen die immer den Charakterbogen behalten oder kriegen vielleicht noch so ein Heftchen von mir. Und ich würde dann zum Beispiel in manchen Situationen auch jedem da so einen Würfel geben oder sogar ein Würfelsäckchen, wo so ein 7er Set drin ist, ja, weil ich habe genug davon. Ja. Das muss man natürlich fair machen und ich habe, glaube ich, jede Farbe nur ein. Aber ich habe mir das mal gedacht, vor wenigen Jahren, also da war ich 2022 auf der Burg Linn in Krefeld. Da gibt es nämlich auch eine Spielecon. Da kamen gerade alle aus der Corona-Pause und ich kannte dann auch die Orga wieder über mehrere Ecken. Das sind Leute, die auch auf der Dreieichcon regelmäßig zu sehen sind. Die wohnen aber größtenteils in Krefeld, im Ruhrgebiet. Und dazu muss ich sagen, ich bin ja in Bayern und ich bin dann von Bayern aus auch hingepilgert. Ja, und dann die Krefelder, eine sehr schöne historische Burg im Stadtteil Linn. Und da haben die dann praktisch um diese Burg herum und im Burgpark Spielecon gemacht im Hochsommer.
Boah, voll
ja,
cool.
Ja, Absolut super. Kommt auch dieses Jahr alles wieder. Krähenfee in Krefeld-Linn heißt das.
Muss ich mir sofort mal aufschreiben.
Ja. Das müsste im August sein. Die Krähenfee.
Ja, ich
Und
hab's.
ja. Ja, die Website ist recht gut, da hast du auch gleich so Impressionen von den vorherigen Jahren. Und da bin ich gesessen, das ist ja auch so eine große Sommerveranstaltung, wo du kostümierte Leute hast und wo Musiker herumlaufen und Gaukler und Barden und also wo auch sehr viel Krimskrams verkauft wird, ja, und Würfel und Figürchen. Und da dachte ich, naja, eine Pen- und Paper-Runde ist ja jetzt eigentlich jetzt nicht so der Haupt Anziehungspunkt, ja. Da bist du eigentlich nicht so ein großer Draw, ja. Weil du sitzt ja bloß am Tisch und erzählst was, ja.
Ja.
Aber es waren durchaus Leute da, die Pen und Paper spielen wollten. Und auch ganz tolle Entwicklung. Man hat früher auf den Cons quasi immer so die langjährigen, altgedienten Rollenspieler getroffen. Da kamen auch fast jedes Jahr dieselben. Und da wusste man, die Leute haben bestimmte Favoriten und bestimmte Gewohnheiten. Aber irgendwie waren die dann auch schon alle so lang dabei. Die waren schon so lange in dem Hobby. Und man hat dann keine jüngeren Gesichter gesehen. Das hat sich zum Glück gewandelt. Und also ich für meinen Teil, ich habe ungefähr 10 Jahre gebraucht, bis ich überhaupt zu Veranstaltungen gegangen bin. Also ich war 10 Jahre Rollenspieler zu Hause und dann ging es los mit den Conventions. Ja, und jetzt mittlerweile treffe ich Leute, die gehen auf Conventions, weil sie Pen und Paper ausprobieren wollen. Und dann muss ich immer umdenken, weil ich denke, ach so, das ist jetzt eine andere Generation, ja. Also die warten nicht 8 Jahre oder 10 Jahre, bis sie dann das erste Mal auf einer Veranstaltung aufschlagen, sondern die gehen zu Veranstaltungen, um das kennenzulernen.
Ja.
Ja, und dann saß ich da mit drei Spielern und die waren also richtig jung, hätten alle meine Kinder sein können. Die waren also, ich glaube, so 15 oder 16. Das heißt also, das Alter, in dem ich damals angefangen habe, ja. Und die waren auch so richtig aufgeregt. Die haben gesagt, oh, sie wissen gar nicht, was sie jetzt machen dürfen, ja. Und die hatten auch so richtig Angst um ihre Charaktere und hatten Angst, dass sie jetzt was falsch machen. Und ganz, ganz nette Atmosphäre da. Und ich habe dann einfach meine Würfel ausgepackt und hab da was hingelegt, also unter anderem so ein Set mit violetten Würfeln. Und dann hat so eine 15-jährige Schülerin gesagt, boah, deine Würfel sind violett. Ich sag, ja. Die sind halt violett. Und er sagt so, ja, ich habe noch nie violette Würfel gesehen, die sind total schön. Ja. Und ich gesagt, ja, es gibt auch pinke Würfel und silberne Würfel und andere. Und wie gesehen, das ist für die auch richtig neu. Und die waren
Ja.
total, total dankbar, dass sie das da alles mal sehen durften. Ja. Und dann hatte ich diese Idee, ich könnte denen eigentlich dann auch Würfel schenken.
Ja, wenn
Ja.
man sowieso so viel davon hat, also warum denn nicht, ne? Also, ich meine, die Entscheidung liegt ja ganz bei dir. Norbert, wir sind weit, weit über eine Stunde mittlerweile.
Ja.
Ich möchte noch eine Frage abschließend von dir beantwortet haben. Was hat Rollenspiel mit dir gemacht über die Jahre? Was siehst du aus dem Rollenspiel?
Also ich habe ganz viele schöne Kontakte und Freundschaften erlebt dadurch. Ich bin zumindest so im eigenen Land relativ weit rumgekommen, von Nord bis Süd und so, und habe Städte und Gegenden gesehen, die ich ohne das Rollenspiel gar nicht besucht hätte. Ich habe einiges gelernt so über Gruppenspiel und Gruppendynamik. Ja. Auch wie du Leute aus unterschiedlichen Gegenden und unterschiedlichen Milieus, unterschiedlichen Altersgruppen an einen Tisch bringen kannst. Und die haben dann gemeinsam ein cooles Erlebnis. Mhm. Dann habe ich natürlich über die Jahre immer mehr erfahren, also innerhalb von diesem Hobby. Ja? Also ich habe immer wieder was Neues entdeckt, ja? Immer wieder die nächste Veröffentlichung, die nächste Veranstaltung. Ja? Und also ich habe dadurch bestimmt so das freie Erzählen trainieren können. Ich habe es immer mehr zu improvisieren, zu erzählen. Ich hab einige Dinge entdeckt durch das Rollenspiel, die also dann fast wieder also in die Hochkultur und Literatur hineinreichen. Ja? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, über RuneQuest und so weiter, über die Chaosium-Produkte, habe ich dann Pendragon entdeckt. Ja? Das Rollenspiel Pendragon, wo man Ritter in der Zeit von König Artus spielt. Mhm. Und ich habe dieses Spiel zuerst gehabt und habe mir dann praktisch die Originaltexte von Thomas Malory über König Arthur besorgt, ja, und andere Sachen aus der Zeit. Ja. Und das hätte ich vielleicht gar nicht so gelesen oder ich hätte es nicht genossen, wenn nicht vorher das Rollenspiel gewesen wäre. Mhm. Ja. Und sonst, also es hat mir bestimmt so Einblicke gegeben, also in die Literatur, also zumindest in die Populärliteratur, wenn nicht generell in die Literatur, und dann eben Philosophie, Religion, Geschichte, Architektur, Poesie und so. Also funktioniert irgendwie alles über Pen und Paper. Ja? Das ist so, Pen und Paper ist so der Bahnhof in der Mitte, wo sich die Linien treffen. Ja. Mhm. Ja.
Ups. Das ist auch das Schöne am Pen and Paper Rollenspiel, dass es ja auch so wirklich so unfassbar vielseitig sein kann. Ne? Also denk ja, wenn du nicht weißt, dass du oder wenn du eine Vorstellung hast, das und das könnte das was sein, dann mach es einfach. Ne? Also es gibt da dem eigentlich keine Grenzen gesetzt. Das ist halt eben die Fantasie, in der man spielt und da kannst du alles sein. Ne? Also das ist einfach wirklich das Schöne am Pen and Paper Rollenspiel. Ne?
Ja, man kann schon unglaublich viel ausprobieren.
Ja.
Ja.
Norbert, es war mir ein wirklich schönes Vergnügen. Ich habe dir sehr, sehr gerne zugehört. Ich hoffe, Zuschauer fühlen das Gleiche. Ich habe in dieser Folge sehr, sehr wenig Redezeit, aber das macht absolut gar nichts. Ich habe dir, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gerne zugehört und ich glaube auch, du wirst nicht das letzte Mal hier zu Gast sein. Ich werde bestimmt mal wieder auf dich zukommen und dich fragen, ob du mal Lust hättest für eine weitere Folge.
Ja, komme ich auch gerne wieder. Mach jetzt erstmal die anderen Gäste, die anstehen.
Ja, da stehen ein paar Gäste an, genau. Ganz kurz, du hattest gesagt, du bist auf Cons unterwegs. Wo kann man dich denn heute, ist zwar der 6.3., wir am Aufnahmetag, aber am 28. kommt die Folge raus. Wo kann man dich in nächster Zeit sehen? Also oder wo kann man mit dir zusammen spielen?
Ich fange mal im April an, ja. April 2025. Also eine Con, die jetzt auf jeden Fall fest eingeplant ist für mich, ist in Ulm. Die ist am letzten Aprilwochenende, beginnt am 25.04., endet dann am 27.04. sonntags in Ulm. Die CatCon in dem schönen Club Cat in der Prittwitzstraße. Ich habe seit vielen Jahren Kontakte nach Ulm, weil da mein alter Lieblings-Rollenspielhändler seinen Laden hat.
Ach, sehr schön.
Imps Shop, ja, der wird auch da sein, hat seinen Verkaufsstand. Und dann kommt so ein bisschen Pause. Also es könnte sein, ich habe gerade was reinbekommen. Oh, das müsste ich mir mal angucken, aber es gibt vielleicht im Juni was, ist noch nicht bestätigt, aber im Juli bin ich möglicherweise in Bonn auf der FeenCon und dann auf dieser Krähenfee in Krefeld, Burg Linn, im August, dann im September in Würzburg auf der Main-Spiele-Con und dann im November ja wieder in Dreieich. Mit Dreieich runde ich immer das Jahr ab und so. Da ist dann Dreieich-Con, Dreieich-Brendlingen wie jedes Jahr.
Ja, sehr schön. Also auf jeden Fall hast du sehr viel vor dir. Und wahrscheinlich deine eigenen Tischrunden. Hast du noch eine eigene Tischrunde oder eine Runde an sich?
Ich habe eine kleine eigene Tischrunde alle 14 Tage in Nürnberg. Mhm. Ja, die hat jetzt auch so etliche Wechsel hinter sich, aber läuft relativ stabil alle 14 Tage. Mhm. Da spielen wir Easy D6, also ein kleines Fantasy-System mit sechsseitigen Würfeln. Auch so auf das Nötigste begrenzt. Ja? So unser Bier- und Brezel-Rollenspiel, unser kleines Spaß-Rollenspiel. Und es ist eigentlich auch gedacht, dass ich in der Runde dann verschiedene Kleinrollenspiele ausprobiere.
Ah, oh, cool.
Ja, aber ich muss erst immer bestimmte Leute überreden, die wollen nicht so häufig wechseln.
Ich kann aber, das verstehen.
Ja.
Hatten wir bei uns jetzt vor kurzem auch so eine kleine Diskussion in der Gruppe, dass ja, man nicht so gerne so viele Systeme, weil man möchte ja auch den Charakter leveln und so weiter und so fort. Und ist auch alles völlig verständlich. Und da ich werde mich da auch zurückhalten, was das angeht, nicht zu viele Rollenspielsysteme auszuprobieren.
Es gibt einige, die man erst über lange Zeit spielen müsste, um da entsprechend zu leveln.
Ja.
Um dann also halt Fähigkeiten freizuschalten.
Genau. Ja. Aber es gibt ja auch genug Rollenspiele, wo es dieses Leveln halt eben nicht so gibt. Ne? Also kommt dann ja auch dazu. Und dann hast du ja auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, wir fangen nicht bei Level 1 an, ihr fangt gleich bei Level 3 an. Ihr könnt euch ein paar Boni schon mal geben oder wie auch immer. Ne? Also da gibt es ja auch Möglichkeiten noch und nöcher. Gerade wenn man so eine erfahrene Rollenspielrunde hat, wie bei uns oder wie bei euch dann ja jetzt auch, da gibt es Möglichkeiten noch und nöcher, ist einfach so. Ja.
Das stimmt, ja.
Norbert, noch einmal, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit.
Und gar kein Problem. Ja. Und ich bin mal gespannt, vielleicht sehen wir uns noch mal wieder persönlich. Ich werde mal gucken, vielleicht fahre ich dann noch mal auf die Krähenfee. Bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Aber ich werde mich dann auf jeden Fall noch mal bei dir melden, wenn ich es dann mache. Vielleicht überrede ich meinen Schwager dazu, mitzufahren, weil der kommt auch aus Krefeld oder hat da eine Zeit lang gewohnt, hat studiert dort. Und ja, vielleicht kriege ich ihn ja dazu.
Mhm. Ne? Ja, das kommt drauf an. Ja. Also ich wünsche es dir, dass es funktioniert, weil ich kriege von meinen lokalen Leuten hier eigentlich kaum jemanden dazu. Mhm. Die Leute reisen nicht gerne oder jetzt speziell nicht zu Spieleveranstaltungen. Und wenn dann was so außerhalb des eigenen Landkreises liegt, ja, dann sagen die, oh Gott, wo fährst du da hin? Das ist ja hier NRW, ne? Oder, ja. oder Niedersachsen und so. Da kann ich doch jetzt nicht einfach hin und sagen, ja gut, ich bin so fanatisch, dass ich es mache, ja, aber ich kann es nicht von den anderen erwarten. Ne?
Ich kann es absolut. Ich bin da jetzt auch so, auch wegen des Podcasts halt auch unterwegs, dass ich so ein bisschen mich auch zeige. Und es hat auch auf der BavariaCon natürlich den einen oder anderen schon gegeben, der gesagt hat, hey, ich folge dir schon, was ich sehr, sehr schön fand von meiner Seite aus. Und nee, deswegen, ich werde mal gucken, vielleicht, ich werde mit meinem Schwager sprechen, ob wir da hinfahren wollen, weil es wäre tatsächlich nur eine Stunde Fahrt. Da könnte man mal hinfahren, von der Family aus gesehen. Mhm. Und ja, Norbert, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß auf der nächsten Convention, die dann ja jetzt ansteht. Morgen geht's los.
Ja, morgen geht's los und das ist schon vorbei, wenn
genau,
die Folge
hochgeladen
wird. Genau, wenn die Folge deswegen haben wir die nicht mehr erwähnt.
Also, genau. Und ja, die längste Folge bisher. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Immer noch, immer wieder gerne. Und bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. So, das war Hinter dem Charakterbogen Teil 2 mit Norbert. Und ich muss sagen, es hat mir persönlich sehr gut gefallen. Und wenn euch das auch gefallen hat, eine quasi längere Folge in zwei Teilen, dann lasst es mich gerne wissen auf Instagram oder auf Facebook oder sonst wo ich zu finden bin. Gerne schreiben. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf eure Nachrichten.